Sie kennt die Todesursache, man braucht es ihr nicht zu sagen. Der Brief, den sein Anwalt persönlich hierher gebracht hat, ist kurz und schnörkellos. Darin alle Einzelheiten zur Beerdigung am Freitag sowie eine Kopie des Nachrufs aus dem Daily Telegraph. Der Nachruf beschreibt Sir William Mitchells Kindheit in Sherborne, Dorset, wo er sich im Alter von 8 Jahren mit Polio ansteckte. Das war ihr neu. Wovon er aber wie durch ein Wunder fast vollständig genesen sollte, um sich dann in der Schule besonders in Latein und Altgriechisch hervorzutun. Später studierte er in Cambridge moderne und mittelalterliche Sprachen, wurde während des Krieges zur Sondereinsatztruppe des Special Operations Executive eingezogen und erklomm dann im Außenministerium die Karriereleiter in schwindelerregende Höhen. Beriet die britische sowie die Commonwealth-Regierungen in Geheimdienstfragen und im Laufe seines Lebens verliehen ihm zahlreiche Universitäten die Ehrendoktorwürde. Am glücklichsten war er, stand dort zu lesen, beim Wandern mit seiner mittlerweile verstorbenen Frau in den schottischen Bergen. Das war ihr ebenfalls neu. Eines ist ihr allerdings nicht neu, dass es ganz den Anschein macht, er sei friedlich im Schlaf verstorben. Sie legt Brief und Zeitungsausschnitt vor sich auf den Tisch. Ihr Atem geht flach und unstet. Unter den Fingernägeln und auf ihrer Schürze klebt Erde, die auf dem cremeweißen Umschlag Schmutzschlieren hinterlässt. Die 3 Terrakottatöpfe auf dem Küchentisch stehen noch genauso da wie kurz zuvor, alle halb voll. Die Erde um die Geranienstecklinge, die sie frühmorgens im Garten der Nachbarn abgeschnitten hat, festgedrückt. Aber irgendwie scheint die unerwartete Unterbrechung sie verändert zu haben. Sie wirken nicht mehr zart und stolz, den kalten englischen Winter bis in den Januar überlebt zu haben, sondern spindelig und geklaut. Sie muss an den silbernen Anhänger denken, den William ihr vor 60 Jahren gegeben hat. Genauso einen haben er und Rupert auch getragen. Ein graviertes Christophorus-Amulett, das den zerlumpten Heiligen zeigt, wie er das Jesuskind auf den Schultern über die stürmische See trägt. Lange Zeit hat sie nicht um den verborgenen Inhalt des Amuletts gewusst und angenommen, es habe eine ganz andere Bedeutung. Kein Hinweis auf die mit Curare-Pfeilgift getränkte Nadelspitze, eine Substanz, die kaum nachzuweisen war und beinahe augenblicklich zu einer vollständigen Atemlähmung führte. Tod durch Ersticken, so schnell und reglos, dass man tatsächlich an einen friedlichen Tod glauben konnte. Hätte sie das damals schon gewusst, sie hätte dieses Geschenk von William nicht angenommen. Doch nun war es zu spät, es ihm zurückzugeben. Er hatte alles so eingefädelt. Er hatte gewollt, dass sie sich frei entscheiden konnte. Genau wie er. Nur für den Fall das. War es das? Waren sie ihm auf die Schliche gekommen nach all der langen Zeit? Wenn ja, konnte das nur bedeuten, dass es neue Beweise gab. Drängend und unumstößlich. So dass er geglaubt haben musste, es sei den Versuch nicht wert, sich und seinen guten Namen zu verteidigen. Besser zu sterben, als das Risiko einzugehen, dass ihm der Ritterstand aberkannt wurde. Besser als die Anschuldigungen und die öffentliche Schande zu ertragen, die solche Enthüllungen unweigerlich nach sich ziehen würden, genau wie die unausweichliche Gerichtsverhandlung. Und warum sich derartigen Demütigungen aussetzen? Seine Frau ist tot, Kinder hat er keine, nichts, was ihn halten könnte. Keinen Sohn zu schützen, so wie sie. Neben dem Nachruf prangt ein Foto von William als jungem Mann. Mit markanten, makellosen Gesichtszügen, genau wie damals, als sie ihn das letzte Mal gesehen hatte. Er schaut direkt in die Kamera. Ein leises Lächeln umspielt die Lippen, als wüsste er etwas, das er nicht wissen sollte. Sie kann sich gut vorstellen, wie dieses geheimnisvolle Schwarz-Weiß-Foto auf den Rest der Welt wirken muss. Glamourös und voller Pathos. Ein Abbild jugendlicher Leichtigkeit aus längst vergangenen Tagen. Aber für Joanne ist es, als sehe sie einen Geist. Noch am selben Morgen, nur ein paar Stunden später, stehen sie auch bei ihr vor der Tür. Joanne beobachtet aus dem Schlafzimmerfenster, wie ein großer schwarzer Wagen in die ruhige Vorstadtstraße mit den kieselverputzten Reihenhäusern einbiegt, in der sie wohnt. Seit sie nach dem Tod ihres Mannes vor 15 Jahren aus Australien nach England zurückgekommen ist. Das Auto passt so gar nicht in diesen Teil von Südost-London. Sie beobachtet, wie ein Mann und eine Frau aussteigen, sich prüfend umsehen und alles ganz genau in Augenschein nehmen. Die Frau trägt hochhackige Schuhe und einen schicken, kamelfarbenen Macintosh. Der Mann trägt einen Aktenkoffer. Sie stehen nebeneinander und beraten sich und schauen auf die andere Straßenseite, rüber zu ihrem Haus. Ihr sträuben sich die feinen Härchen an den Armen und im Nacken. Irgendwie hat sie sich immer ausgemalt, sie würden mitten in der Nacht kommen. So hatte sie sich das nicht vorgestellt, am helllichten Tag, an einem kalten, strahlend hellen, mucksmäuschenstillen Morgen. Sie beobachtet, wie sie die Straße überqueren und das Gartentor öffnen. Vielleicht leidet sie auch einfach unter Verfolgungswahn. Sie könnten wer weiß was sein, Sozialarbeiter oder Essen auf Rädern Werber. Solche Leute hat sie schon des Öfteren abwimmeln müssen. Es klopft, laut und bestimmt. Ein staccatoartiger Trommelwirbel. Irgendwie hochoffiziell. Aufmachen, Staatssicherheit.